ARD.
Hallo Michael, hattest du auch unlängst mal wieder so einen richtig schönen Samstagabend vor dem Fernseher? Ich frage nicht ohne Hintersinn. Ich meine, hast du die Jubiläumsshow der ARD im Ersten geschaut, die 75-Jahr-Feier sozusagen?
Also ich bin ganz ehrlich nicht live. Ich habe sie in der ARD-Mediathek nachgeschaut. Also dafür ist die Mediathek ja auch da. Und dann hatte das den Vorteil, weil die Show war auch sehr, sehr lang, dass man da auch so ein bisschen vorspulen konnte. Also für alle diejenigen, die es nicht gesehen haben, also das war so die große, über 2 Stunden andauernde Show mit Kai Pflaume als Moderator. Und dann waren da die ganzen alten, ich sag jetzt mal ARD-Recken dabei, die man noch so von früher kennt. Also zum Beispiel Dagmar Berghoff, die ehemalige Tagesschausprecherin. Dann Jan-Josef Liefers, einer der Tatortkommissare. Günter Jauch war auch da und viele andere. Und für all diejenigen, die jetzt das nicht gesehen haben, können wir ja ganz kurz mal reinhören.
Und hoch. Hoch.
Guten Tag, meine Damen und Herren.
Guten Tag, ihr lieben Mädel und Jungen.
Ein gemeinsames Fernsehprogramm.
NWDR. Bayerischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk.
Produziert von 6 Rundfunkanstalten in Deutschland. Das ist die Idee des ersten deutschen Fernsehens. Aber was bedeutet ARD?
Allgemeines, ratloses Durcheinander.
Alles rote Demagogen.
Alle reden drein.
Richtig ist, Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik Deutschland.
Mein Gott, ist das kompliziert.
Zu Beginn werden nur einige tausend Zuschauer erreicht. Aber schnell werden es Millionen.
Das Fernsehen ist wie ein Magnet, ja, ich bin ehrlich, ne?
Die Reporter müssen anfangs noch üben.
Heute Morgen um 8.10 Uhr ist mit einem Kanonenschlag eine Lawine, wie man sie seit 1917 noch nie gesehen hat. Na, auch Quatsch.
Ja, so stellt man sich das vor. Nostalgie pur und für Leute, die ein Herz für sowas haben, war es sicherlich auch ziemlich schön und herzwärmend, ohne Frage. Natürlich gab es auch kritische Stimmen, die gesagt haben, alles gut und schön, aber wo waren die Entwürfe für die Zukunft? Wo waren die Programminnovationen? Abgesehen davon, dass die Sendung eine ziemlich gute Quote hatte und das ausdrücklich auch bei den Jüngeren. Die ARD hat ja nicht nur in dieser einen Sendung über ihr Jubiläum nachgedacht, es gab ja viele Produktionen, die sich damit befasst haben. Zum Beispiel tun wir das gerade ja auch hier in Medien kross und quer. Wir beide, Michael und ich, arbeiten ja jetzt gerade für die ARD und ergänzen und vielleicht bereichern wir auch das Programmangebot zum Jubiläum. Das vielleicht nochmal zur Klarstellung.
Naja, klar, also Geburtstagsfeiern haben ja auch immer etwas von so schwelgerischen Erinnerungen und das ist ja auch nur zu verständlich. Aber vielleicht rentiert sich ja wirklich mal ein Blick zurück auf die Anfänge des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der ARD auf die 50er Jahre. Auf die Nachkriegszeit in Westdeutschland und auch West-Berlin, um zu verstehen, warum die ARD so ist, wie sie ist und vielleicht auch um zu schauen, ob all das nicht auch sein Gutes hat.
Genau, und vielleicht liefert der Blick zurück ja auch Perspektiven auf gegenwärtige Probleme und Herausforderungen. Darum fragen wir jetzt 75 Jahre ARD. Alles nur Nostalgie. Ich bin Thomas Biemisdörfer.
Und ich bin Michael Mayer. Und eingeladen haben wir uns jemanden, der ein langes Berufsleben in der ARD verbracht hat und jetzt so etwas ist wie das personifizierte Gedächtnis der ARD, nämlich Hans Sarkovic. Sie sind tatsächlich aktuell der Vorsitzende der Historischen Kommission der ARD. Einen schönen guten Tag nach Frankfurt.
Einen schönen guten Tag nach Berlin und nach Saarbrücken.
Herr Sarkovic, jetzt müssen wir vielleicht mal am Anfang klären, die Historische Kommission der ARD, was machen Sie da genau?
Ja, wir kümmern uns um die ARD-Geschichte, also und das Erbe, sowohl was Audio als auch Video betrifft. Und wir liefern natürlich auch Argumente dafür, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in dieser Form, wie er heute existiert, weiter bestehen bleibt, weil er ja eine ja wirklich ganz tragende Rolle gespielt hat für die Entwicklung der Demokratie in Deutschland und immer noch spielt.
Jetzt war die ARD bei ihrer Gründung 1950 ja noch weit, weit, weit von dem entfernt, was sie heute ist. Nämlich, wenn man so will, ein Zusammenschluss von 6 Radiosendern.
Ja, das stimmt. Aber es hat schon einen Hintergrund. Und zwar zunächst waren ja die 6 Radiosender, also ich will sie mal nennen, der Nordwestdeutsche Rundfunk, NWDR, Radio Bremen, der HR, BR und dann Südwestfunk und Süddeutscher Rundfunk, die heute ja Südwestrundfunk sind. Es ist halt so, dass die ja vorher in Händen der Alliierten waren. Die kontrollierten diese Rundfunkanstalten und 48, 49 gingen die dann über in selbstständige Anstalten. Und nun hatten wir das Problem, dass ja so kleine Sender wie Radio Bremen den Entwicklungen, die davor standen, eigentlich kaum finanziell etwas entgegensetzen konnte. Also zum Beispiel, das Fernsehen sollte eingeführt werden, Auslandkorrespondenten sollten geschaffen werden. Und da überlegte man, wie kann man das gemeinsam machen? Und es gab einen quasi Feind im Hintergrund, das war Bundeskanzler Adenauer. Der wollte nämlich einen Fernsehsender einführen, der unter Staatsregie stand. Und dem ist man zuvorgekommen, indem man gesagt hat, naja, das können wir auch. Und wir können es als öffentlich-rechtliche Anstalten machen. Das war so der Hintergrund. Und man hat sich überlegt, wie kann man das organisieren als direkter Verbund, quasi als Konzern. Da hätten die einzelnen kleinen Anstalten eher ihre Selbstständigkeit verloren. Also hat man eine Arbeitsgemeinschaft gegründet. Große Projekte macht man gemeinsam, koordiniert alles. Aber ansonsten bleiben diese Rundfunkanstalten, und heute sind es 10, ja noch selbstständig in ihrer Form und können regional operieren.
Nun war es jetzt bei mir so, dass ich im Publizistikstudium gelernt habe, dass damals nach dem Zweiten Weltkrieg, also diese Gründergeneration der Journalisten in der ARD, also es waren ja damals nur meistens Männer, dass die sich ganz stark orientiert haben an so einem britischen Modell, also an dem britischen Vorbild des Journalismus. Also Hugh Carlton Green war ja der Gründungsintendant, also von britischer Seite des NWDR. Warum war denn das so, dass der britische Journalismus oder die Art Programm zu machen für viele Journalisten in Deutschland so vorbildhaft war?
Der ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja die BBC als Vorbild. Also das war natürlich eine für die damaligen Macher wichtige Vorbildfunktion, die dieser Sender hatte, weil er weitgehend staatsunabhängig war, öffentlich-rechtlich, neutral, der Wahrheit verpflichtet. Das war anders zum Beispiel in den USA, da hatte man ja Privatrundfunk. Das war auch ein bisschen schwierig, in einem zerstörten Land einen Privatrundfunk aufzubauen. Und in anderen Ländern wie in Frankreich oder Italien ist der Rundfunk ja sehr stark zentralisiert. Das Modell wollte man nicht. Man wollte einen föderalen Rundfunk haben. Da war die BBC, da war Großbritannien ein gutes Vorbild. Und man darf nicht vergessen, viele deutsche Journalisten waren in Großbritannien im Exil gewesen. Zum Beispiel Fritz Eberhardt, der später der Intendant des Süddeutschen Rundfunks wurde, aber auch viele andere. Das heißt, die kannten dieses System gut und sagten, das hat gut funktioniert. Das machen wir auch so und wir arbeiten gerne an den neuen Sendern mit.
Wenn man sich das so damals anschaut, kann man ja dennoch ein bisschen den Eindruck haben, als hätten sich, vorsichtig formuliert, die einzelnen Sender ja dann doch ein bisschen auch an ihren Staatskanzleien, ihren jeweiligen orientiert. Also der Bayerische Rundfunk galt als, sagen wir mal, etwas CSU-nah. Andere dann wiederum hatten etwas mehr Nähe zur SPD. Also so ganz losgelöst von Staat und Partei war man ja von Anfang an auch nicht.
Nein, also das hätten die Briten, die Amerikaner und die Franzosen sicherlich gerne gewollt, dass es so ist. Vor allem die Briten, das war aber nicht der Fall. Die deutschen Politiker haben massiv opponiert. Die wollten einen Weimarer Rundfunk mit Zensur und Durchgriffsrecht und allem drum und dran. Das haben sie nicht bekommen. Aber trotzdem mussten die Alliierten Zugeständnisse machen. Und diese Zugeständnisse bedeuten, dass in den Kontrollgremien, also Rundfunkrat und Aufsichtsrat, auch Politiker sitzen. Und natürlich hatten die auch die Möglichkeiten, gerade die leitenden Persönlichkeiten des Rundfunks auch politisch zu besetzen. Das hat ganz gut funktioniert eine Weile, aber man darf nicht vergessen, auf der Redaktionsebene sah das ganz anders aus. Also es wurden nicht nur Journalisten mit einem bestimmten Parteibuch eingestellt und das merkt man ganz deutlich an dem Programm, auch aus den frühen 50er Jahren zum Beispiel. Das ist, ob das ins Bayerische Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk oder Norddeutscher Rundfunk dann seit Mitte der 50er Jahre, das ist alles auf der Ebene der Redaktionen sehr offen, sehr plural. Also da ist sicherlich der politische Einfluss nicht so stark gewesen, wie er vielleicht manchmal scheint.
Was ja auch ganz interessant ist, dass es damals in der ARD, aber ja auch zum Beispiel auch beim RIAS Rundfunk im amerikanischen Sektor hieß es ja, dass es ja damals auch so Bildungssendungen gab, also wo man ja quasi, wenn man so will, den Deutschen die Demokratie beibringen wollte. Das hat ja sicherlich auch stark mit den Alliierten zu tun gehabt, die das natürlich auch forcieren wollten, ne?
Das ist richtig. Also die Re-Education, wenn man den amerikanischen Sektor nimmt, war ganz bestimmt am Anfang für das Programm. Also zum Beispiel beim Nordwestdeutschen Rundfunk gab es eine Reihe in Köln. Wie funktionieren denn die Gremien der künftigen Bundesrepublik? Da wurde vorgestellt, was der Bundestag ist, wie gewählt wird und. Das war ja alles nicht mehr präsent nach der NS-Zeit. Und das musste man den Leuten erstmal vermitteln. Aber es gab zum Beispiel auch Auflagesendungen der Amerikaner, wo es um das Ghetto in Warschau ging. wo also ein Aufstand war, der wurde halt als Hörspiel verarbeitet und so. Also es wurde sehr, sehr viel getan, um die Deutschen sowohl mit dem alten Unrecht, das gerade vergangen war, zu konfrontieren, als auch sie auf die neue Demokratie vorzubereiten. Das war ein großes Ziel der Alliierten und das ist ja auch gar nicht so schlecht gelungen.
Also eine Art Zukunftsorientierung einerseits, Vergangenheitsbewältigung, Grundierung eben auch andererseits. Das hat ja über Jahrzehnte ziemlich gut funktioniert. Da hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk und nicht zuletzt auch die ARD die Nation ja wirklich geeint vor dem berühmt-berüchtigten Lagerfeuer, wo man sich samstags, nicht nur samstags, jeden Abend eigentlich einfand. Die Tagesschau guckte später dann auch noch heute, dieselben Themen diskutierte von Konstanz bis Flensburg und eine Gemeinschaft war. Tempi passati, würde ich jetzt mal sagen.
Ja gut, es gab ja auch lange Zeit nur einen einzigen Fernsehsender. Und wenn dann Einschaltquoten von 89% oder 90% und noch mehr Prozent dann kamen, dann war natürlich die Nation, saß vorm Fernseher und hat sich das angeschaut. Wer ist der Halstuchmörder? Große Frage, die geklärt werden musste. Und die Hesselbachs und die großen Shows, das waren absolute Renner und das waren Tagesgespräche. Ich erinnere mich, dass das doch gar nicht so lange her ist. Mit Wetten, das und so weiter, war das auch noch das Thema. Was war in Wetten, das drin? Welche Wetten wurden da gemacht? Das hat sich heute natürlich mit der Fülle der Programme einfach erledigt. Also Sie können nicht mehr erwarten, dass sich die Familie vor den Geräten versammelt, zumal wir haben es ja vorhin gerade gehört, man es ja auch im Netz nachschauen kann, was am Samstagabend passiert ist. Also das hat natürlich jetzt unterdessen eine ganz andere Funktion. Es ist viel offener geworden und verteilt sich sehr viel stärker.
Wenn wir jetzt allmählich so ein kleines bisschen so die Brücke ins Heute mal bauen, also was ja stark auffällt, war ja also im Vergleich zu anderen Ländern, also wie Großbritannien, Frankreich oder den USA, war ja von Anfang an die starke Regionalität der ARD in Deutschland. Also das war und ist ja noch immer, würde ich sagen, das Pfund, mit dem man wuchern kann. Nun hat man jetzt in diesen jetzigen Debatten, wo es ja ganz stark auch ums Einsparen geht, das Gefühl, dass da so manches unter die Räder kommen könnte. Wie sinnvoll sind aus Ihrer Sicht dann eigentlich diese Zusammenlegung oder auch Zentralisierung von Redaktionen? Also sollte man da nicht stärker irgendwie auch auf die Regionalität dann irgendwie noch setzen?
Ja, die Regionalität spielt natürlich eine ganz große Rolle und muss unbedingt erhalten werden. Die Zusammenlegung kann ja auch Synergieeffekte erzeugen. Da gibt es ja einen sehr starken politischen Druck auch in dieser Richtung. Aber was nicht passieren darf, ist, dass es dann, sagen wir mal, eine Buchbesprechung, wenn ein neuer Roman von Christoph Hein erscheint, von einer Anstalt gemacht wird und alle anderen übernehmen das. Das wäre ja genauso wie wenn Süddeutsche Welt, FAZ, Frankfurter Rundschau alle dieselbe Buchbesprechung bringen würden. Das ist ja immer wieder so eine Diskussion, muss das jeder Einzelne selbst machen? Ich glaube schon, dass die Pluralität, die in diesem System angelegt ist, die Meinungsvielfalt, die muss unbedingt erhalten werden. Ob die jetzt in jedem Fall und bei jeder Kleinigkeit erhalten, das ist eine andere Frage. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich noch das Regionale. Und das ist für ein föderales System wie in der Bundesrepublik von entscheidender Bedeutung. Also das Regionale spielt eine ganz, ganz große Rolle. Aber man sollte darüber nicht vergessen, dass auch das Überregionale durchaus Meinungspluralität bieten kann und bieten sollte.
Sie haben ja ganz am Anfang gesagt, damals 1950 hat man sich proaktiv quasi zusammengesetzt und gesagt, ja, wir haben jetzt ein paar schöne Mittelwellenfrequenzen und machen ein schönes Radioprogramm. Aber da gibt es ja doch durchaus Herausforderungen der nahen Zukunft. Wir müssen internationale Berichterstattung organisieren. Wir müssen vor allen Dingen neue Technik, neue Verbreitungswege, ein komplett neues Medium integrieren, das Fernsehen damals. Da hat man ja sicherlich was gelernt. Die ARD musste sich immer, nichts hat sich fast, das ist so ein bisschen mein Eindruck, mehr geändert in den letzten Jahrzehnten als die Medienlandschaft, musste sich ja immer neu erfinden. Ist das denn so, wenn man jetzt guckt, wie das begann, eigentlich ein ziemlich starkes Erbgut, mit dem man jetzt auch gewappnet ist für die Fairnisse der Zukunft?
Na gut, wir wissen nicht genau, was in der Zukunft kommt, aber wir haben halt eine Staatsferne, die geboten ist und über die wacht ja auch das Bundesverfassungsgericht. Und wir haben, ja, früher hieß es Gebühren, heute heißt es Haushaltsabgaben, also eine von der Politik weitgehend unabhängige Finanzierung. Man merkt ja in den Diskussionen, dass es nicht immer ganz der Fall ist, aber immerhin weitgehend unabhängig, so dass wir nicht der Gefahr laufen, wie das jetzt zum Beispiel in Großbritannien der Fall ist, dass die Regierung massiv eingreifen kann, indem sie einfach die Gelder kürzt. Oder auch in Italien, dass man bestimmte Positionen politisch besetzt. Das ist in Deutschland so in dieser Form nicht möglich. Und ich glaube, das ist ein Pfund, das auch in die Zukunft trägt. Natürlich muss die ARD sich ständig verändern. Und vielleicht hat sie ein bisschen lange gebraucht, um auf dieses Internet adäquat zu reagieren. Aber das passiert jetzt auch. Und wir wissen ja nicht, was die KI uns noch alles bringt, also die künstliche Intelligenz, die ja momentan wirklich unglaubliche Erfolge feiert. Was bedeutet das für ein öffentlich-rechtliches System? Und vor allem, was bedeutet diese ganze Fake-News-Geschichte, die uns pausenlos serviert wird, was bedeutet das für ein Informationsbedürfnis der Bevölkerung? Also da kann das öffentlich-rechtliche System, in dem es für Wahrheit oder beziehungsweise für sehr, sehr gute Recherche birgt, auch etwas leisten, was sonst vielleicht komplett unterging in einem Wust von Informationen, die überhaupt nicht mehr stimmen.
Würden Sie denn sagen, dass diese starke regionale Verankerung, da komme ich nochmal drauf zu sprechen, auch so ein bisschen so ein Zukunftskonzept ist? Weil wenn man jetzt daran denkt, Sie haben es ja auch erwähnt, also wie diese stärker zentralisierten Anstalten wie die BBC zum Beispiel, aber auch in Frankreich oder auch in Spanien oder Italien, also wie da der Zugriff der Politik ja nochmal deutlich stärker ist, dass das auch so ein bisschen so ein Schutz ist vor zu großer politischer Einflussnahme?
Also da würde ich Ihnen sofort zustimmen. Also die Regionalität bedeutet auch, dass natürlich die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen darauf achten, dass ihre Anstalten Selbstständigkeit behalten. Das brauchen die einfach auch, um politisch wirken zu können. Denn Regionalität heißt ja nicht nur, dass über Fußball berichtet wird, regional, sondern das heißt ja auch, dass über Politik berichtet wird. Und ich glaube, was wir erleben, ist ja schon ein bisschen sogar Subregionalität. Also das heißt nicht nur, dass Bundesland steht im Mittelpunkt, sondern auch einzelne Orte. Also die Sender schalten ja zu bestimmten Zeiten immer in die einzelnen Studios, sodass man auch erfährt, was passiert beim Hessischen Rundfunk im Mittelhessen, was passiert in Osthessen, was passiert im Rhein-Main-Gebiet an interessanten Dingen. Also diese Regionalität ist sicherlich ein Pfund, mit dem man weiterhin wuchern kann. Und das können, sagen wir, private Sender in dieser Form überhaupt nicht leisten. Und das Netz mit seinen Möglichkeiten zu manipulieren ist vielleicht auch nicht die beste Adresse dafür.
Schlussmöglichkeit für Sie für ein flammendes Plädoyer oder vielleicht auch für ein nachdenkliches Wort. Kritiker sagen ja, ja, vor 75 Jahren gut und schön, da war das alles ein gutes Konzept. Da war das stimmig, da passte das in die Zeit. Da war die ARD genau das, was wir gebraucht haben und der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Aber heute eigentlich nicht mehr so unbedingt. Was sagen Sie denn denen?
Ja, denen sage ich, dass man einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerade jetzt besonders braucht. Auf was soll man sich denn noch verlassen? Wenn man die Tagesschau sieht, dann kann man davon ausgehen, dass diese Meldungen sehr, sehr gut recherchiert sind. Und wenn man die Dokumentationen sieht, in der Regel ist das ja, es gibt auch mal da Fehler, natürlich, aber in der Regel ist das gut recherchiert, gut abgenommen und man kann glauben, was man dort hört und sieht und oder kann sich kritisch damit auseinandersetzen. Also das ist doch etwas Wichtiges, das ist ein Pfund, das wir in Deutschland haben. Das dürfen wir doch nicht verlieren. Also wo sollen wir uns dann informationsmäßig noch orientieren, wenn ein, sagen wir mal, Präsident bestimmt, in welche Richtung gedacht werden muss oder was gemacht werden muss, wenn keine Kritik mehr daran möglich ist. Also ich glaube, dieses öffentlich-rechtliche System ist überhaupt nicht veraltet, sondern das ist ein Modell für die Zukunft. Und deswegen glaube ich auch, dass die ARD in dieser Form noch lange bestehen wird.
Sagt Hans Sarkovic, der aktuell Vorsitzende der Historischen Kommission der ARD. Herr Sarkovic, wir sprechen uns dann zum nächsten Jubiläum wieder. Schönen Dank für Ihre Zeit.
Ja, danke schön.
Ja, beim 80. Geburtstag wäre ja, das dann
wenn
so.
Wenn wir dann noch aktiv
dann
sind.
Dann sind wir auf jeden Fall proaktiv, würde ich mal sagen. Ich danke Ihnen recht herzlich.
Tschüss.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.